Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
Eine steile These, liebe Hörerinnen und Hörer, würdet ihr jetzt hier mit mir am Tisch sitzen, dann würden eure Gehirnzellen rattern, denn der Schreibtisch da drüben ist vollgestellt mit Magazinen, Kaffeetassen und mehreren Löffeln. Da waltet vermutlich ein sehr chaotischer Kollege, würdet ihr denken.
Hallo Anne, ja, das ist mir auch aufgefallen. Ich bin ja nur zu Besuch hier, also ich als ordentlicher Mensch könnte an so einem Schreibtisch überhaupt nicht arbeiten.
Ja, ich muss gleich sagen, man kann super arbeiten, es ist nämlich mein Schreibtisch, den man von hier sieht, bevor ich jetzt hier Kollegen beleidige. Aber wen ihr gerade gehört habt, das war übrigens Jochen Metzger, der diese Folge mit aufnimmt. Und er kam hier heute mit einem Sakko reinspaziert und ich glaube, er trägt ein Merino-Woll-Pullover. Und ich denke mir jetzt, ja, der Jochen, das ist wahrscheinlich ein sehr eitler Mensch. Mhm. Hier kommt die Mutmaßung. Und damit sind wir mittendrin in einer neuen Folge Schneller Schlau, dem Wissenspodcast von PM. Ich bin Anne Baum, eigentlich Journalistin, aber gelegentlich auch Küchenpsychologin. Und genau darum soll es heute gehen. Was ist Küchenpsychologie? Ist es schädlich, sich selbst zum Küchenpsychologen zu ernennen?
Tja, das ist eine gute Frage. Cool, lass mal anfangen.
Ja, Jochen, du bist ja alles andere als Küchenpsychologe. Du hast Psychologie studiert und verbringst sehr, sehr viel Zeit damit, psychologische Studien zu durchforsten. Was ist das eigentlich, diese Küchenpsychologie?
Ja, liebe Anne, erstklassige Fragen sind das. Aber die letzte würde ich trotzdem gerne mit Verlaub anders formulieren. Denn Küchenpsychologie, das ist ja kein neutraler Begriff, ja. Wenn jemand bei einem Vortrag oder bei einem Buch oder bei einem Podcast oder einem Zeitschriftenartikel sagt, ach, das ist ja nur Küchenpsychologie, dann ist das eine Abwertung. Ja, habe ich übrigens auch schon erlebt, da hatte ich einen Artikel geschrieben, dafür mehr als 30 wissenschaftliche Studien ausgewertet und zitiert. Und ein Leser, der mochte das Ergebnis meines Artikels nicht und der hat dann geschrieben, bah, reine Küchenpsychologie.
Wie frech. Ich vermute, Jochen, da warst du wahrscheinlich eingeschnappt. Denn wie du es gerade schon gesagt hast, Küchenpsychologie, das ist ein abwertender Begriff, der ist negativ gemeint.
Genau, er ist negativ konnotiert, wie man auch schlau sagt. Also das Negative schwingt mit.
Na, dann werde ich jetzt mal meine Frage etwas neutraler umformulieren. Wie gut ist unser psychologisches Alltagsverständnis? Was weiß man darüber?
Ja, das gefällt mir besser und dazu habe ich auch mehrere Antworten. Und bei meiner ersten Antwort würde ich gerne zurückgehen zum Vater der Psychoanalyse. Das ist nämlich?
Ja, welch Freude bei so einfachen Fragen, da rate ich doch gerne. Und ich vermute, es geht um den guten alten Sigmund Freud.
Genau, es geht um Sigmund Freud. Den fand ich immer faszinierend. Als Student habe ich ganz viel von ihm gelesen. Und tatsächlich gucke ich auch heute immer mal wieder rein in seine Bücher. Der Typ hat elegant und witzig geschrieben und er hatte eine interessante Einstellung zur Alltagspsychologie, zur Küchenpsychologie, wenn man so will. Freud hat in seinen Büchern nämlich immer wieder Redewendungen, Sprichwörter aus der Alltagssprache aufgegriffen, Redensarten und so weiter und hat das immer sehr, sehr ernst genommen. Also wenn jemand zum Beispiel sagt, ich nehme das nicht auf die leichte Schulter oder jemand trägt sein Herz auf der Zunge oder dass einem etwas schwer im Magen liegt und so weiter. Freud hat das immer als Hinweis genommen, um die Träume oder die Symptome seiner Patientinnen und Patienten zu deuten und zu einer Diagnose zu kommen.
Was kein Wunder ist, weil Freud war ja Arzt.
Stimmt. Freud war Mediziner, ja. Und er hat, um das Bild von der Küchenpsychologie jetzt doch nochmal aufzugreifen, immer wieder mit einem Auge sozusagen in die Küche geschielt, um zu gucken, ob vielleicht von da Hinweise kommen, Ideen kommen, ob da irgendwas zu holen ist für ihn. Also kurz, Freud hatte Respekt vor unserer Küchenpsychologie, die sich in der Alltagssprache niedergeschlagen hat.
Jetzt ist die Glanzzeit von Freud schon ein paar Jahre her. Mhm. Was sagt denn die moderne Psychologie zu der Alltagspsychologie oder Küchenpsychologie? Ich mag den Begriff sehr gerne übrigens.
Ja, also ich nenne erstmal ein paar Beispiele, die zeigen, dass Küchenpsychologie, Alltagsdenken ganz gut funktionieren können. Wenn man zum Beispiel die Persönlichkeitsforschung nimmt, du weißt ja selber, da dominiert seit den 1990er Jahren ein bestimmter Ansatz, der kommt aus den USA und das sind die sogenannten Big Five. Also da beschreibt man unsere Persönlichkeit anhand von 5 sogenannten Persönlichkeitsdimensionen. Die Beschreibung ist nicht vollständig, natürlich nicht, aber doch so präzise, so genau, dass man damit ein paar Dinge ganz gut vorhersagen kann, zum Beispiel, wie gut unsere Schulnoten werden, wie erfolgreich wir im Berufsleben werden und sogar, wie lange wir leben. So, und über diese Big Five, da haben wir hier im Podcast ja auch schon häufiger.
Ja, das stimmt. Aber für alle, die jetzt keine Synapsenverbindung mit den Big Five haben, die Big Five, das sind die Persönlichkeitsdimensionen Offenheit, Gewissenhaftigkeit, Verträglichkeit, Extraversion und Neurotizismus.
So heißen die. Das wissen auch viele, aber was die meisten nicht wissen, ist, wie sich diese Big Five-Methode eigentlich entwickelt hat. Nämlich auch wieder durch unsere Alltagssprache, also sozusagen aus der kollektiven Küchenpsychologie heraus. Und zwar war das direkt nach dem Zweiten Weltkrieg. Da gab es einen Psychologen von der Harvard University, der hieß Gordon Allport, A-L-L-P-O-R-T. Wenn ihr den mal googeln wollt, gibt es auch Fotos von dem im Netz. Und der hat seinem Team gesagt, Leute, wir nehmen jetzt das dicke Wörterbuch der englischen Sprache und da schreiben wir alle Adjektive raus, die unsere Persönlichkeit irgendwie beschreiben können. Und dann haben diese armen Leute, Studenten wahrscheinlich, angefangen, in Merriam-Webster zu blättern und zu sammeln. Okay, Buchstabe A. Okay, wie kann ein Mensch sein? Und dann geht's los. Abhängig, abenteuerlustig, aggressiv, aktiv, altruistisch, ängstlich, anpassungsfähig, aufgeschlossen, ausgeglichen, authentisch, autoritär, ja, autonom und so weiter. Aber, ne?
Ja, ich glaube, ich habe es verstanden, wie es funktioniert. Das muss eine Riesenliste am Ende gewesen sein. Oder, um in der Küchensprache zu bleiben, ein Riesenwörtereintopf.
Ja, das war ein Riesenwörtereintopf. Er bestand aus mehr als 17.000 verschiedenen Begriffen. Und wie gesagt, das muss man alles von Hand machen. Das war eine Wahnsinnsarbeit. Ja, und dann hat man in der Psychologie, in der Persönlichkeitsforschung über die Jahrzehnte mit Fragebögen, mit Statistiken diesen Riesensaft, sage ich jetzt mal, immer weiter eingekocht. Und der Sirup aus dem Ganzen, auch wieder Küchenmetapher, das sind eben die Big Five, wie wir sie heute kennen. So, warum erzähle ich das? Die Logik dahinter ist wie bei Freud in der Sprache. In der Alltagssprache ist das implizite Wissen von vielen, vielen Generationen festgehalten. Darin steckt ganz viel kollektives Wissen, ganz viel gesammelte Küchenpsychologie über die menschliche Psyche. Das ist da alles mit drin, ganz viel kollektive Wahrheit.
Viel kollektive Wahrheit. Ja, unsere Alltagssprache, die ist ja auch tatsächlich voll mit psychologischem Wissen oder unser Alltag. Das bedeutet, Jochen, dass unsere intuitive Menschenkenntnis ganz gut sein müsste, oder? Mhm. Also deshalb meine Frage, wie gut sind wir denn wirklich darin, andere Menschen einzuschätzen?
Ja, dazu gibt es auch wieder so einen kompletten eigenen Forschungszweig. Wie untersucht man das? Also zum Beispiel macht man das so, man zeigt möglichst vielen Freiwilligen Passbilder, zum Beispiel ein Passbild von dir, ja, nur so ein Passfoto, und dann sagt man fragt, was meinst du, liebe Testperson, wie extrovertiert ist Anne, wie neugierig ist sie, wie verträglich, wie stressresistent, wie ordentlich und so weiter, ja. Und wenn man dann die Durchschnittswerte aller Einzelantworten zusammenzählt, und dann sieht man, dass das Ergebnis gar nicht schlecht ist, da kriegt man eine Trefferquote von ungefähr 58%.
Super faszinierend. Eigentlich müssten wir jetzt mal mit meinem Passfoto rausgehen und testen, was wohl die Leute dazu sagen und ob sie richtig liegen. Mhm. Ich fasse jetzt mal zusammen, die Küchenpsychologie der Herde kann unsere Persönlichkeit anhand eines Passfotos einschätzen. Und die Trefferquote, die liegt immerhin bei 58%, was viel mehr als raten ist.
Ja, klar, es ist besser als ein Münzwurf, es ist besser als zu würfeln, besser als zu raten. Und das finde ich schon ganz schön cool dafür, dass man ja nur ein Foto hat.
Absolut. Da sage ich mal Daumen hoch für die Küchenpsychologie.
Genau. Zumindest wenn viele Leute gemeinsam in der Küche stehen. So, wenn ich nur eine Person alleine nehme, wenn ich allein in der Küche bin, da ist die Trefferquote meistens deutlich niedriger. Und da liegt man im Durchschnitt wieder als Einzelperson nur sehr knapp besser als jemand, der die Antwort dann tatsächlich auswürfelt.
Das finde ich auch wieder schon sehr spannend. Du sagst, mit meiner ganz individuellen Küchenpsychologie liege ich ziemlich oft daneben, zumindest wenn ich allein bin. Aber wenn ich jetzt mit einer Freundin am Küchentisch oder meinetwegen auch am Bürotisch sitze und Theorien über die Menschlichkeit in die Welt hinaus posaune, dann liegen wir küchenpsychologisch oder haben wir eine viel höhere Trefferquote, dass es auch zutrifft tatsächlich.
Ja. Also zumindest, wenn es um Menschenkenntnis geht, klar, dass je mehr Leute mitmachen, desto besser wird der Tipp. Es gibt eine Ausnahme, muss man auch zugeben. Also es gibt eine Eigenschaft, eine Persönlichkeitseigenschaft, die wir sehr gut erkennen können, nämlich ob jemand introvertiert oder extrovertiert ist. Das sehen wir relativ schnell. Ja, also das können wir gut einschätzen, auch als Einzelperson, dafür haben wir einen Blick und da ist die Küchenpsychologie erstaunlich treffsicher.
Ja, ich würde jetzt auch mal küchenpsychologisch tätig werden und mutmaßen, man erkennt eine introvertierte Person daran, vielleicht an der Häufigkeit des Augenkontakts, im festen Schritt oder auffällige, unauffällige Kleidung. Also ich finde, da kann man schon abschätzen, ob jemand eher extrovertiert oder introvertiert ist.
Ja, also klar, Körpersprache, daran sieht man schon was. Aber wie gesagt, für das reicht schon ein Passfoto, ja, wo ich ja keine Körpersprache habe, sondern da habe ich nur ein Still, also ein stilles Foto. Und da kann man sich natürlich fragen, warum können wir das so gut? Und da ist die Antwort, weil wir andere Menschen im Alltag halt wahnsinnig schnell einordnen müssen, um uns im sozialen Raum überhaupt bewegen zu können. Also gerade in der Stadt ist es ja so, du triffst permanent auf fremde Menschen, ja. Und dann musst du innerhalb von Sekunden, Bruchteilen entscheiden, ist das ein Freund, ist das ein Feind, ist der gefährlich oder ist der einfach nur egal? Sekundenbruchteile müssen reichen, um das zu entscheiden. Es geht gar nicht anders. Und es gibt auch Versuche dazu, wo man diese Passfotos nur für einen Sekundenbruchteil zeigt. Und auch da also können wir Extraversion, Introversion besser einschätzen als ein Würfel. Ist total faszinierend. Ja. Also wir brauchen die Küchenpsychologie, um sozial überleben zu können. Ja. Mhm.
Küchenpsychologie sichert das soziale Überleben. Mhm. Okay, spannend. Aber Jochen, kommen wir jetzt noch zu einem anderen Phänomen. Manchmal erzähle ich in meinem Freundeskreis von psychologischen Studien und finde die alle total spannend. Und dann sagt die andere Person, du Anne, das ist doch alles keine Forschung. So nach dem Motto, das hätte ich dir auch gleich sagen können. Ein Beispiel ist zum Beispiel, dass Sport die psychische Stimmung hebt. Da war die Reaktion, als ich davon einer Studie erzählt hatte, die ich jüngst gelesen hatte, dass hätten sie auch schon vorher gewusst.
Weiß doch jeder, klar.
Weiß doch jeder, genau, dieser Satz ist
ja,
ein Satz, der oft auftaucht.
Ja, klar, das ist ein bekanntes Problem, vor allem für Menschen wie dich und mich, weil wir machen ja keine Wissenschaft, sondern Wissenschaftskommunikation. Also wir reden darüber, wir schreiben darüber, was in der Wissenschaft passiert, was erforscht wird, erzählen es weiter, sodass möglichst viele es verstehen und hoffentlich interessant finden. Also und da gibt es Felder, die sehr dankbar sind, wenn man über Quantenphysik schreibt, da sagen alle, ach Mensch, echt, das wusste ich gar nicht, danke für die Info. Aber bei der Psychologie, da kommt immer wieder dieser von dir erwähnte, wusste ich schon vorher Vorwurf. Warum eigentlich? Ja? Also dafür gibt es, glaube ich, eine sehr verständliche Erklärung. Ich nehme mal zum Beispiel das Thema Partnerwahl. Wer passt eigentlich zusammen? Wer findet zusammen? Wer bleibt zusammen? Wie funktioniert das aus psychologischer Sicht? Und da zeigt sich, dass bei den meisten Paaren das Gesetz gilt, gleich und gleich gesellt sich gern.
Tja, das wusste wahrscheinlich sogar schon meine Oma. Mhm. Und das ist übrigens auch ein witziges Phänomen, wenn es um Lebensweisheiten geht oder man eine Aussage bestärken will, dann werden oft Omas mit ihrer vermeintlichen Lebensweisheit zitiert. Ein mysteriöses Phänomen.
Stimmt. Opa nicht, ne? Opa erzählt vom Krieg, sagt man, aber und Oma weiß das von Psychologie. Ja, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Naja, also jedenfalls, dieser Satz gleich und gleich gesellt sich gern, das wusste tatsächlich deine Oma schon und auch die Oma deiner Oma und auch die Oma der Oma deiner Oma, weil, habe ich extra nochmal nachgeguckt, im Grimmschen Wörterbuch, den Spruch gleich und gleich gesellt sich gern, den gibt es in der deutschen Sprache schon seit dem 16. Jahrhundert.
Ja, und damit haben wir einen Beweis. Schon unsere Urahnen waren hervorragende Küchenpsychologen, wenn sie mit Kerzenlicht vermutlich über die menschliche Psyche sinnierten.
Das hast du sehr schön gesagt. Ja, und auf den ersten Blick ist es auch total richtig. Aber es gibt ja auch noch die andere Redensart und die heißt, Gegensätze ziehen sich an. So, also die Redensart ist nicht ganz so alt, aber auch schon sehr, sehr alt, älter als unsere Omas. Das sagt man seit dem 19. Jahrhundert. So. Genau das ist das Problem. In der Alltagspsychologie gibt es halt ganz viele Überzeugungen, die einander widersprechen, die aber gleichzeitig bestehen. So, also der Spruch, das wusste meine Oma schon, der stimmt halt immer. Ja, egal, was bei einer empirisch-psychologischen Studie rauskommt, weil die sprichwörtliche Oma halt das eine geglaubt hat, aber das Gegenteil auch. Die wusste deshalb alles schon vorher. Verstehst du?
Ja. Ah, okay. Man könnte das Ganze auch ein bisschen mit einer Sportwette vergleichen, ne? Also, wie spielt der FC St. Pauli am kommenden Samstag? Und unsere Küchenpsychologie sagt, er gewinnt, er verliert oder er spielt unentschieden.
Mhm. Ja, genau.
Ganz nach dem Motto, siehst du, habe ich es doch gewusst, irgendwas wird passieren, genau. Davon und
wenn,
stimmen.
Ja, wenn das Spiel vorbei ist, dann siehst du, habe ich es doch gewusst. Ja, das ist ein lustiges Bild und genauso läuft es in der Küchenpsychologie, genauso. Ja.
Mhm. Jetzt gibt es aber auch das umgekehrte Phänomen. Man liest über eine Studie und denkt, das kann einfach nicht stimmen. Das widerspricht jeglicher Lebenserfahrung. Mhm. Ich habe da ein Beispiel mitgebracht, und zwar, um bei der Partnerwahl zu bleiben, heißt es in einer aktuellen Studie, Frauen würden jüngere Männer bevorzugen. Aber wenn ich mich jetzt anekdotisch in meinem Freundeskreis umhöre oder umgucke, dann sind alle Männer meiner Freundinnen viel älter. Was kannst du dazu sagen, zu diesem Gefühl, dass die Studie sich einfach irren muss?
Also die Studie selber müsste ich mir nochmal in Ruhe angucken, habe ich jetzt nicht. Aber zu dem Gefühl kann ich tatsächlich was sagen, auch wieder an einem Beispiel, das weiß ich noch ziemlich genau, das war vor knapp 15 Jahren, da habe ich eine Studie gelesen, da hat man Folgendes gemacht, man hat untersucht, wie gut Menschen sich an Wortlisten erinnern können, also wie gut sie sich die merken können.
Also im Prinzip ein Vokabeltest.
Ja, genau, so ähnlich war das, nicht genau, so ähnlich. Und wie du weißt, wenn man vorher für so einen Vokabeltest lernt, ne, dann schreibt man am nächsten Tag auch eine bessere Note.
Das macht definitiv Sinn.
Ja, ist so. So, und in der besagten Studie hat man das zeitlich umgedreht. Also bitte festhalten, es ist echt abgefahren. Also man hat die Freiwilligen erst den Test schreiben lassen und hat einen Teil der Teilnehmenden danach für den Test lernen lassen. Und dann hat man geguckt, schreiben wir heute bessere Noten, wenn wir morgen drauf lernen.
Das macht jetzt definitiv keinen Sinn.
Ja, das war auch meine Reaktion. Also zumal die Studie behauptet hat, dass wir tatsächlich heute im Test eine bessere Note kriegen, wenn wir morgen dafür lernen.
Okay, Moment, das ist jetzt so absurd, das muss ich nochmal wiederholen. Also ich schreibe heute eine Arbeit und meine Note wird besser, wenn ich einen Tag später dafür lerne. Das ist ja totaler Quark.
Ja. Und da fragt man sich natürlich, wie kommt man auf sowas? Und der Prof, der sich das ausgedacht hat, ist ein ganz witziger Typ, ganz kreativer Kopf, der hat geglaubt, er hat viele philosophische Schriften gelesen, und er war überzeugt, dass es die Zeit nicht gibt, dass Zeit nicht wirklich existiert, dass wir uns die Zeit sozusagen nur einbilden. Und er wollte mit diesem Versuch beweisen, ja, dass das auch so ist. Und zwar halt mit den Methoden, die damals in der Sozialpsychologie so angesagt waren.
Und wer hat am Ende gewonnen? Die Forschung oder die intuitive Küchenpsychologie?
Also, na genau, die intuitive Küchenpsychologie sagt, das ist Quatsch. Und der Forscher sagt, nee, wir haben es gerade nachgewiesen. Tja, die Küchenpsychologie hat gewonnen. Der gesunde Menschenverstand. Die besagte Studie hat nämlich dafür gesorgt, dass die Psychologie, die Sozialpsychologie vor allem, die eigenen Forschungsmethoden ganz gründlich auf den Kopf gestellt hat. Der hat gesagt, wenn wir das zeigen können, dann stimmt mit unseren Methoden was nicht. Und war auch so. Hat man nachgeguckt und hat gemerkt, das stimmt, wir können so nicht Wissenschaft betreiben. Ja? Wenn man so einen Blödsinn beweisen kann, stimmt was nicht. Und das heißt, liebe Kinder, wenn ihr eine gute Note schreiben wollt, dann müsst ihr leider vorher dafür lernen. Ja, hinterher lernen könnt ihr auch machen, da werdet ihr klüger, aber die Note wird nicht mehr besser. Sorry.
Ach, schade. Das ist eine schlechte Nachricht für alle Spätlerner, die dann ein schlechtes Gewissen haben. Also was lernen wir da draus? Lernt frühzeitig, denn die Studie hat es nicht bewiesen, dass auch ein Tag später Lernen noch was bringt.
Ja, unsere Frage war ja, was soll man damit tun, wenn man einer Studie nicht vertraut?
Ja.
Und ich mache das als Wissenschaftsjournalist inzwischen so, wenn ich ein Studienergebnis lese, neue Studie, und dann denke ich, das ist seltsam, das ist ein komisches Ergebnis, dann bin ich erstmal skeptisch, ich warte ab. Also ich schreibe dann in der Regel nicht sofort drüber, biete es auch nicht in Zeitschriften an oder wem auch immer oder mache nicht sofort eine Podcast-Folge, sondern ich warte ab. Kommen da noch mehr Studien zu dem Thema? Bestätigen die das Ergebnis? Das ist immer meine Haltung. Und wenn ich dann sehe, okay, da kommen noch mehr Studien, die gehen alle in dieselbe Richtung, auch wenn das andere Teams machen von einer anderen Uni, und dann heißt das, ja, dass meine Intuition halt nicht gestimmt hat, sondern dass was anderes stimmt. Und das finde ich auch okay. Ja, das bedeutet ja, dass ich dann auch wieder was Neues dazugelernt habe, küchenpsychologisch, also mit meinem Wissen. Ja, nur Idioten glauben, dass sie alles schon wissen. Ist einfach so.
Ja, aber Jochen, wenn ich mir jetzt unsere bisherige Unterhaltung so nachhöre, dann denke ich mir, unsere Alltagspsychologie ist nicht perfekt, aber sie ist viel besser als ihr Ruf.
Ja, das stimmt. Bisher alles, was wir genannt haben, klingt eigentlich ganz ermutigend. Aber es gibt auch viele, viele, viele Beispiele dafür, wie unser Alltagsdenken uns in die Irre führt, und zwar ganz systematisch in die Irre führt, ohne dass wir es mitkriegen. Und die Forschung hat ganz viele sogenannte Verzerrungen oder Biases, wie man auf Englisch sagt, in unserem küchenpsychologischen Denken entdeckt. Und es gibt auch kluge Menschen, die auch noch sehr sorgfältig sind, und die führen dann Listen, ja, über diese Verzerrung, und die bedeuten, dass wir davon über 200 haben, über 200 Verzerrungen, die bisher nachgewiesen worden sind. Und vielleicht kommen noch ein paar mehr dazu.
Über 200. Dann, Jochen, würze mal mein Gehirn mit ein paar solcher Verzerrungen, damit ich später schlauer bin und
ja, ich mach schnell, damit du schneller schlau wirst.
Gerne. Heißt ja auch schneller schlau,
ja,
der Versuche des Wortwitzes.
Also da gibt es zum Beispiel den Rückschaufehler, den sogenannten Hindsight-Bias, so sagt man auf Englisch. Also Beispiel aus dem Alltag, ein Paar trennt sich, hast du bestimmt auch schon mal erlebt in deinem Freundeskreis. Und dann haben ganz, ganz viele Freunde oder auch Familienangehörige das Gefühl, das schon vorher gewusst zu haben. Die sagen dann, habe ich gleich gewusst, dass das nichts wird mit den beiden. Oder? Kennst du?
Klar kenne ich das.
Mhm. Und das hat man systematisch erforscht und untersucht. Stimmt das denn? Haben die es vorher schon gewusst? Und ja, in den allermeisten Fällen haben sie es halt gar nicht vorher gewusst und biegen sich das nur im Nachhinein so zurecht. Oder wir alle machen das, ja. Und daher kommt auch der alte Psychologen-Gag: hinterher haben es alle schon vorher gewusst.
Hm. Ja, wie ist denn das? Wissen denn Psychologinnen und Psychologen vorher alles? Also sind die besser in der Alltagspsychologie, wenn es nicht ihr Arbeitsgebiet betrifft?
Nee, also der Rückschaufehler, der unterläuft tatsächlich allen. Und das ist eine gute Frage, ja, weil das überhaupt der Trick ist an diesen Verzerrungen, an diesen Biases. Die funktionieren so wie, du kennst doch diese optischen Täuschungen aus dem Biounterricht, dass man den einen Strich, dass der länger aussieht, da hält man die zusammen und dann sind die aber gleich lang und so. Da fällt man auch noch drauf rein, wenn man weiß, dass es diese Täuschung gibt. Und das ist in der Psychologie genauso. Psychologinnen und Psychologen sind in diesen Dingen nicht besser als der Rest der Bevölkerung. Ist total faszinierend. Oder nochmal anders gedreht, in dem Teilgebiet, in dem die forschen, da kennen sich die meisten Psychologinnen und Psychologen wahnsinnig gut aus, wissen mehr, machen vielleicht auch weniger Fehler. Aber außerhalb dieses Spezialgebiets, ja, da betreiben auch die Fachleute nur Küchenpsychologie. Und das gilt nicht nur für die Biases, das ist wirklich so. Und ich weiß, dass jetzt alle, die uns zuhören von der Uni, meine Kolleginnen und Kollegen, die werden das nicht gerne hören, aber es ist die Wahrheit, es stimmt. Ja. Und warum? Ganz kurz, es kommen so viele neue Studien, es ist wie eine Turnhalle voller Wissen und man hat einfach nur die Kapazität für einen Basketball in der Ecke. Das ist zu viel, niemand weiß das. Die meisten Psychologen, ich auch, ich mache auch nur Küchenpsychologie, wenn ich mich nicht eingelesen habe. Ja,
ja, und es gibt ja auch so viele verschiedene Forschungsfelder, wie du gerade schon gesagt hast.
Total.
Also ein Sozialpsychologe kann vielleicht nicht unbedingt die klinische Psychologie sofort zitieren oder ergründen.
Total, ja, ja. Das geht nicht. Es kann man, Kopf ist zu klein, Menschenkopf ist zu klein. Ja.
Ja. Okay. Jochen, hast du noch mehr Beispiele als den Rückschaufehler?
Mhm. Ja, wie gesagt, es gibt über 200. Ich greife einfach in die Grabbelkiste. Und was kommt da raus? Nämlich der fundamentale Attributionsfehler. Den nehme ich, weil ich mir dann immer schlau vorkomme, wenn ich das sage. Es geht auch gut über die Lippen. Fundamentaler Attributionsfehler. Es klingt toll und schlau.
Ja, ich sage das jetzt auch mal, um super schlau zu klingen. Fundamentaler Attributionsfehler. Fehler.
Ja.
Fundamentale Attributionsfehler.
Ja.
Da kommt man sich wirklich schlau vor. Jetzt muss ich aber wissen, was ist das eigentlich?
Ja, was ist das? Also auch wieder ein Beispiel. Wir beide machen einen Podcast. Wir haben uns verabredet zum Podcast. Und dann hast du gesagt, ja Jochen, 14 Uhr im Studio oder in der Redaktion. Und dann sitzt du da, es ist 14.10 Uhr, 14.15 Uhr, 14.20 Uhr, 14.25 Uhr, kein Jochen weit und breit. Und dann komme ich halt eine volle halbe Stunde zu spät.
Also um 14.30 Uhr?
Ja, genau, 14.30 Uhr. Und dann denkst du wahrscheinlich, also angenommen, wir kennen uns nicht so gut, ist unser erster Termin, dann denkst du sehr wahrscheinlich, aha, Jochen, das ist ein unpünktlicher Mensch, von seiner Persönlichkeit her. Und das denkst du wahrscheinlich auch dann, wenn ich einfach nur Pech hatte unterwegs, wenn da ein Unfall war oder was auch immer. Und das hat man inzwischen in wirklich sehr, sehr vielen Studien immer wieder nachgewiesen. Wir Menschen haben eine starke, deutliche Tendenz dazu, Verhaltensweisen mit der Persönlichkeit unserer Mitmenschen zu erklären, obwohl der Kontext, also die Umstände, der Berufsverkehr am Nachmittag, was auch immer, der Busfahrer hat getrunken. Also das ist viel mächtiger und hat einen viel größeren Einfluss auf einzelne Handlungen und auf unser Verhalten als die Persönlichkeit.
Spannend. Naja, gut, du warst ja heute 5 Minuten zu früh. Also das
stimmt,
könnte man jetzt küchenpsychologisch auch ergründen. Aber man sagt also viel zu oft, dieser Mensch, der ist halt so.
Viel zu oft, das sagen wir viel zu oft, viel zu doll. Und das machen so ziemlich alle Menschen fast immer. Ja, also das heißt, also ich auch, mir passiert das auch, ganz klar. Und dieser Denkfehler ist so grundlegend, so fundamental, Obacht, dass wir halt dazu fundamentaler Attributionsfehler sagen. Und das Wort Attribution, dieses Fremdwort, das bedeutet so viel wie Zuschreibung. Zuschreibung ist das, was wir machen, wenn wir sagen, woran hat es gelegen, dass Jochen zu spät ist? Antwort: an Jochen. Das ist eine Zuschreibung. Woran hat es gelegen? An Jochen. Das ist eine Kausalattribution, eine Zuschreibung. An dem hat es gelegen. Ja, an seiner Persönlichkeit. Die Verspätung wird sozusagen mit einem Post-it als Unpünktlichkeit auf meine Stirn geklebt. Und das nennt man Zuschreibung. Das ist also Attribution, fundamentaler Attributionsfehler. Puh.
Aber Jochen, ein spontaner küchenpsychologischer Einwand. Es gibt Menschen, die sind einfach immer zu spät. Die tauchen zu jeder Verabredung zu spät auf.
Klar, das gibt's. Ja, es ist nicht immer falsch, jemanden als unpünktlichen Menschen zu bezeichnen. Es gibt Persönlichkeit. Aber wir machen es halt viel zu oft, viel zu schnell, dass wir Dinge mit Persönlichkeit erklären.
Das mag sein, ja.
Das passiert auch mir. Sobald wir intuitiv und schnell urteilen, zack, fundamentaler Attributionsfehler, ist einfach so.
Ah ja, interessant.
Ja, genau. Und ich habe auch noch einen, den ich noch mit einbringen will, den muss ich auch noch erzählen. Das ist nicht eine Verzerrung, aber das ist ein Punkt, in dem die Küchenpsychologie wirklich Käse ist und mich persönlich stört. Also ich muss noch was loswerden, ja? Ist das okay?
Ja, klar, hau raus.
Okay, wenn ich Sprüche höre wie, naja, dein Ex war halt einfach toxisch. Oder deine Ex war halt toxisch. Oder dein Ex ist bestimmt ein Narzisst und so. Also wenn wir einfach ein Wort, so ein Pop-Psychologie-Wort nehmen, das irgendwie schlau klingen soll, und dann schmeißen wir damit um uns, ohne genau hinzugucken, was war bei denen eigentlich los. Das nervt mich tierisch.
Du würdest also sagen, toxisch ist ein Begriff aus der Küchenpsychologie?
Ja, das würde ich sagen. Aber das stört mich gar nicht so doll, sondern dass die Küchenpsychologie an manchen Stellen zu schnell und auch zu selbstgerecht urteilt. Ja? Warum das verhindert, dass wir wirklich hingucken, wirklich hinhören, wirklich verstehen, was geht eigentlich ab bei anderen Menschen. Und ich glaube, wir verschenken da eine Menge von dem, was möglich wäre, an Verbindung, an Verständnis für andere, auch an gegenseitiger Hilfe. Und das, ja, das finde ich schade.
Ja. Ja, da hast du recht, das wäre schade. Man müsste sich länger mit den Menschen an einen Küchentisch zum Beispiel setzen und reden einfach. Jochen, ich fasse jetzt an der Stelle nochmal zusammen. Küchenpsychologie, die ist manchmal besser als ihr Ruf. Sigmund Freud hat so sehr, sehr genau auf Redensarten aus der Alltagssprache geachtet. Beim Thema Menschenkenntnis liegen wir sehr oft richtig, vor allen Dingen, wenn wir im Kollektiv sind. Und andererseits ist unser psychologisches Alltagswissen oft auch widersprüchlich. Wir glauben das eine und das Gegenteil, was ja beides zusammen nicht stimmen kann. Und Jochen, du hast aber auch gesagt, wenn in einem Studienergebnis dir etwas total Spanisch oder Chinesisch oder wie auch immer vorkommt, dann sollte man auch durchaus skeptisch sein. Und ich habe von dir erfahren, dass es mehr als 200 nachgewiesene Denkfehler und Verzerrungen in unserem Alltagsdenken gibt, wo wir uns systematisch irren. Und manchmal sagen wir nur ein scheinbar schlaues Wort und glauben, dass der ganz schlau ist. Das stimmt aber oftmals gar nicht.
Wir können noch locker eine Stunde weiterreden über das Thema.
Das kann ich mir vorstellen. Küchenpsychologisch würde ich jetzt behaupten, du hast entweder einen Geltungsdrang zu reden oder die nettere Interpretation, du liebst es, sich in Themen einzugraben. Und bevor ich jetzt mit meinen Thesen noch in Teufels Küche lande, über ein Thema müssen wir noch reden. Warum musste für die Küchenpsychologie ausgerechnet die Küche herhalten? Es hätte doch auch andere Wohnräume gegeben, das Wohnzimmer zum Beispiel oder das Bad. Das klingt mindestens genauso gut, um dort psychologische Alltagsthesen aufzustellen.
Das stimmt. Darüber haben wir gar nicht gesprochen. Ja, also Küchenpsychologie ist vermutlich ein abgeleiteter Begriff von dem heute nicht mehr so gebräuchlichen Wort Küchenlatein. Und was war Küchenlatein? Damit hat man im Mittelalter gemeint, Das war halt das schlechte, ungebildete, verlotterte Latein der Mönche, die da in der Klosterküche den ganzen Tag, was weiß ich, Töpfe geschrubbt und Pastinaken geschnibbelt haben oder sowas. Und die lateinische Sprache halt nicht gut und nicht systematisch gelernt haben. Und entsprechend ist Küchenpsychologie halt die Psychologie von Leuten, die sich nie systematisch mit Psychologie befasst haben. So.
Ja, das waren doch Schlussworte. Danke dir, Jochen, jetzt, dass du da warst. Jetzt wissen wir auch, wo der Begriff Küchenpsychologie herkommt. Und damit bis zur nächsten Folge Schneller Schlau. Und wer noch mehr Psychologiewissen, kein Küchenpsychologiewissen haben will, es gibt das Schneller Schlau-Heft mit ganz vielen Psychologie-Themen und genauso das PM-Magazin am Kiosk zu kaufen.
Tschüss.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.